So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Bitcoin-Effekt, deinem Business-Podcast. Und wir sind heute wieder zu dritt. Der Martin, mein Co-Host, ist mit dabei. Hallo Martin, wie geht's dir?
Mir geht es hervorragend.
Sehr schön. Und wir haben heute einen besonderen Gast, den mögen einige auf Twitter vor allem als Kale kennen, auch in den Social-Media-Netzwerken, Telegram und so weiter, ist als Kale unterwegs. Heute Christian Kläger hier zu Besuch bei uns. Schön, dass du mit dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, da zu sein.
Sehr schön. Ja, der ein oder andere wird sicherlich schon von dir gehört haben. Du hast ja schon einige Auftritte hinter dich gebracht. NodeSignal warst du ein paar Mal zu Besuch. Wir haben eine Der Weg-Folge gemacht, wo wir auch sehr tief in deinen persönlichen Weg eingestiegen sind, um zu verstehen, was dich denn auch zu Bitcoin bewegt hat. Heute wollen wir in erster Linie über dein Unternehmen sprechen und wie du dich aktuell dafür engagierst, Bitcoin in das Familienunternehmen zu integrieren. Bevor wir das machen, steigen wir vielleicht erstmal kurz in dein Unternehmen rein. Der ein oder andere, ich habe es schon gesagt, hat vielleicht den Podcast gehört. Andere vielleicht nicht, aber vielleicht bringst du die Leute mal auf den aktuellen Stand. Wer bist du? Was machst du? Was betreibst du eigentlich für ein Unternehmen?
Und bevor du das machst, hast du vielleicht noch einmal die Blogzeit für uns.
Das haben wir
ja,
jetzt
natürlich habe ich die. Ja. Ich warte nur die ganze Zeit auf. Nochmal schön im Mempool nachgeschaut. Ist die 761528.
528, perfekt, super. Dann steig gerne direkt ein.
Genau, ich mache einfach mal mit ein paar Zahlen weiter, wenn wir schon bei der Blockzeit waren. Also mein Name ist Christian Kläger, bin 36, verheiratet, drei Kids zu Hause. Und ja, ich darf mit voller Freude und Stolz das Familienunternehmen, die Familienunternehmung, die bereits mein Großvater 1949 gegründet hat, mein Vater dann weitergemacht hat, in der dritten Generation jetzt führen als Geschäftsführer und Inhaber. Und genau, wir sind die Kläger Group. Dazu gehören mehrere einzelne GmbHs oder GmbHs, Co-KGs darunter. Da werde ich später sehr gern noch ein bisschen was auch vorstellen zu den Produkten, die wir machen, weil wir stellen tatsächlich was her. Wir sind Industrieunternehmen. Wir sind 100% made in Germany, das ist die Grundphilosophie. Wir sind an zwei Standorten, ein Standort in Bayern und ein Standort in Sachsen. Und genau.
Das sind dann wirklich Produktionsstandorte mit Lagerhallen und Produktionshallen.
Mit allem drum und dran, was ihr euch vorstellen könnt, von Verwaltung, Administration bis hin zu großen, vielen, vielen Quadratmetern Produktionsfläche, verschiedenste Produktionstechnologien. Das hilft mir natürlich jetzt auch im zweiten Schritt dann, wenn es um die Technologie Bitcoin geht oder um Mining geht und die Kühlprozesse. Und wir haben insgesamt an diesen beiden Standorten circa plus minus 300 Mitarbeiter.
Wow, das ist ja schon eine ordentliche Hausnummer.
Was stellt ihr alles so her, damit man so ein Gefühl kriegt?
Also es ist super spannend. Das ist für mich auch so ein bisschen die Abwechslung oder wo man manchmal sich die Frage stellt, wie kommt sowas? Weil es ist so verschieden und ein bisschen hängt es dann doch wieder zusammen, aber auf der anderen Seite auch nicht. Aber das macht eigentlich auch die Abwechslung in dem Ganzen. Und es fing eigentlich alles ein Stück weit an, eben auch mit tatsächlich mit der Abfüllung von Produkten, von Flüssigkeiten, irgendwo dann in den 50er Jahren, damals noch von meinem Großvater. Und ja, dann ging das aber irgendwann auch weiter, wo man sich gesagt hat, naja, wenn wir diese Flüssigkeiten abfüllen, ja, wo kommen die eigentlich rein? Also die müssen ja auch in irgendeine Flasche rein. Und dann ging es halt irgendwie los, ja, das war ja damals so die Gründerzeit, 50er Jahre. Ja, dann stellen wir halt Flaschen selber her, also Kunststoffflaschen. Und so war dann irgendwie dieses Kunststoffthema plötzlich dann da. Und ja, wie wird dann eigentlich die Flasche verschlossen? Da muss ja noch was drauf. Da muss ja ein Verschluss drauf oder da muss ja irgendein Sprühkopf drauf. Und so gab's dann früher oder später auch immer mehr die Überlegung in Richtung Sprühsysteme, also Trigger-Sprayer. Und spätestens mein Vater, der dann 1978 in die Unternehmung eingestiegen ist als Werkzeugmachermeister, hat dann da total die technische Komponente mit reingebracht und hat da auch nochmal dann die Produkte entwickelt, für die wir heute eigentlich am allermeisten bekannt sind weltweit, die wir auch weltweit exportieren, bis nach Kanada, Amerika, bis nach Australien, bis nach Japan Und das sind handliche sogenannte Druckpumpzerstäuber, also wo du praktisch einen Druck aufbauen kannst, pumpen kannst und 3 bis 4 Bar Betriebsdruck. Und da werden Lösemittel versprüht, Säuren versprüht zur Reinigung und Pflege von allen möglichen Oberflächen. Und das Tolle an diesen Produkten, für alle, die jetzt vielleicht auch zuschauen, ich kann sie mal kurz in die Kamera halten. Gerade die Techniker und Handwerker oder in Industriebetrieben, Gewerbe, werden die unglaublich viel eingesetzt. Ich hatte die auch schon in Plochingen dabei, sozusagen, um die böse...
Da haben einige Bitcoiner, wurden da schon gut versorgt mit diesen...
Da wurden Bitcoiner auch schon gut versorgt damit. Und das Tolle ist, dass das wieder befüllbare Geräte sind. Also total der Nachhaltigkeitsgedanke da ist. Es sind keine Einwegprodukte, die man einmal verwendet und wegschmeißt, sondern immer wieder befüllen kann, immer wieder verwenden kann. Wir haben Kunden, die viele Jahre unsere Geräte im Einsatz haben, unsere Sprühsysteme, weil die eben sehr beständig sind und genau ausgelegt sind auf die Chemikalien, die dann damit versprüht werden sollen. Also die wenigsten versprühen damit jetzt wirklich nur Wasser. Genau. Und das ist eigentlich interessant.
Aber es sieht so ein bisschen so ähnlich aus, ne? Wie so ein Orchideenbesprüher oder wenn man irgendwie im Sommer sich Wasser ins Gesicht sprühen will, so, nur halt mit deutlich mehr Druck, nehme ich an.
Ja, es gibt, also man sieht unsere Geräte immer wieder auch im Haus- und Gartenbereich und auch auf Festivals, also das ist auch alles möglich. Also
als Bieraufschäumer, habe ich festgestellt, funktionieren sie auch super.
Da gibt es ganz viele witzige Anwendungsfälle und es ist halt spannend, wie man von diesem, wir füllen Flüssigkeiten ab, dann in diesen Kunststoffsektor, wir sind ein absoluter Experte in der Kunststoffverarbeitung, 2 von 3 Firmen befassen sich sehr, sehr viel damit.
Und, weil das so ein Spezialkunststoff ist, ne?
Das sind schon spezielle Kunststoffe, die eben beständig sind für diese Chemikalien, ob Lösemittel, Säuren, Laugen oder was auch immer, Aceton versprüht wird. Und wir haben halt da auch unglaublich viel Erfahrung, jahrzehntelange Erfahrung, welche Dinge man kombinieren muss, eben auch an Dichtungen. Und haben ein eigenes Chemical Application Center auch, wo wir Anwendungstests auch fahren, Sprühtests fahren, damit die Geräte halt möglichst lange halten. Also und nicht eben nach 1-2 Wochen kaputt gehen. Das ist schon oft das Problem, wenn du die falsche Flüssigkeit in das falsche Sprühsystem einfüllst. Und irgendwie, nachdem wir dann natürlich sehr viele kunststoffverarbeitende Maschinen haben, also vor allem Spritzguss und Extrusionsblasen nennen sich diese Verfahren in der Kunststoffverarbeitung, kam dann eben in Sachsen dann irgendwann die Möglichkeit, hat sich aufgetan, hier eben auch Kunststoffteile in der Automobilzulieferindustrie herzustellen. Also da ist sozusagen unser Leitmotiv Smart Performance Components, also sind smarte Komponenten, teilweise auch umspritzte Komponenten, wo dann unsere Kunden wiederum Elektronik nochmal hinzu einbauen und Performance, weil es Hochleistungskunststoffe sind, also wirklich nochmal eine ganz andere Klasse und auch wiederum für die, die zuschauen, können wir gleich mal Werbung machen hier für Bild sozusagen, das sieht man dann hier zum Beispiel mal, wo dann wirklich die Metallteile mit umspritzt werden. Und wir haben das große, wir haben den großen Vorteil, dass wir exklusiv Teile für Motorenraum, also Powertrain herstellen und diese Teile auch Kühlpumpen für Turbolader, aber genauso gut auch für Wasserumwälzpumpen, für Standheizungen, für Gebläse. Das heißt auch jetzt mit der Wende hin zur Elektromobilität oder Wasserstoff oder was auch immer, sind Gott sei Dank unsere Teile auch gefragt. Auch Thema Leichtbau, auch Gussteile können mit diesen Hochleistungskunststoffteilen eben ersetzt werden. Und von dem her ist das zweite Standbein in der Kunststoffverarbeitung. Wir haben aber nie, und das ist für mich immer auch so eine Herzensangelegenheit, das Thema Flüssigkeitsabfüllung, womit alles begonnen hat, aufgegeben. Also gibt es auch nach wie vor eine Firma, und das ist auch was sehr Spezielles. Ich denke, als Firma in Deutschland kannst du nur bestehen, auch vor allem als Hersteller, Made in Germany, wenn du in absoluten Nischen dann zu einem absoluten Spezialisten dich auch weiterentwickelst. Und in dem dritten Bereich sind wir halt Full-Service-Filler, also sozusagen Abfüller, aber eigentlich viel mehr als das, von Kosmetika und Medizinprodukten wiederum. Also wo wir auch dann Rezepturen selber entwickeln, ein eigenes Labor haben, Forschung, Entwicklung.
Für die Verpackungen.
Da ist es tatsächlich.
Oder auch so, für die Kosmetika selbst.
Dass wir da tatsächlich den Inhalt entwickeln, sozusagen, auch die Rohstoffe dann zukaufen. Und da finde ich auch diesen Gegensatz so spannend. Bei der einen Firma, bei den Sprühsystemen, sind es die teilweise sehr aggressiven Chemikalien, bleib mir weg von der Haut, im Bestfall. Und in der anderen Firma, die wohltun Kosmetika, oder Medizinprodukte, die natürlich gut für die Haut sind. Also ob es dann ein Duschschaum ist, ich kann es auch noch mal kurz hier in die Kamera halten, verschiedenste Brandkunden, aber auch Handelsketten, Duschschaum, kennt vielleicht jeder, aber genauso die gängigen Produkte wie Deosprays, Haarsprays, also alles, was ein sogenanntes Aerosol ist, also eine Spraydose, wo sozusagen Gas drin ist, damit du eben diese Anwendungsform Schaum oder Spray hinbekommst. Rasierschäume, ein ganz großer Trend sind Trockenshampoo-Sprays und Trockenshampoo-Schäume, wo wir sehr innovative auch Rezepturen entwickelt haben, ohne Mikroplastik und so weiter und so weiter. Also ein sehr spannendes, sehr abwechslungsreiches Feld sozusagen. Es wird nicht langweilig.
Das finde ich ja immer so schön zu sehen. Es gibt halt für ganz viele so Alltagsprodukte, über die du dir ja gar keine Gedanken im Zweifel machst, muss irgendjemand wirklich eine hohe Expertise aufbauen und sagen, wie kann man dieses eine kleine Nischenprodukt bauen und dafür sorgen, dass es nicht fehlschlägt. Und gerade also in der Automobilbranche ist das ja auch so, ne? Wenn du halt ein kleines Teil hast, was vielleicht in der Herstellung gar nicht so viel kostet, aber das hat halt einfach keine hohe Qualität, dann leidet unter Umständen das gesamte restliche Auto darunter und es gehen Sachen kaputt, weil ein Teil irgendwie nicht geklappt hat. Und das finde ich super spannend zu sehen, wie diese Nischenprodukte und diese Experte dann da zusammenkommt.
Es funktioniert auch nur dadurch, dass wir auch in allen Firmen sehr, sehr umfangreich zertifiziert sind. Also eben auch entsprechende DIN-Normen vorweisen können, sei es in der Kosmetik- und Medizinbranche, Automotive-Branche. Also das sind natürlich auch Dinge, die man erfüllen muss, um da überhaupt bei manchen ja, großen Playern liefern zu dürfen.
Jetzt hast du gesagt, fassen wir nochmal zusammen, ihr bietet an Plastikprodukte, Plastikbehälter in Form von Flaschen. Da ist vor allem euer Bestselling-Product dieser Zerstäuber.
Das Sprühsystem.
Dann macht ihr Plastikprodukte für, oder Kunststoffprodukte. Sag mal eigentlich Kunststoff oder Plastik? Und wo ist der Unterschied, wo wir gerade drüber sprechen?
Da können wir jetzt ganz viel Zeit darauf irgendwo verwenden. Heutzutage ist der Begriff Plastik natürlich eher immer mehr negativ behaftet, was für uns ein bisschen traurig oder schade ist. Also sehr viele Firmen nennen es natürlich Kunststoff oder es heißt ja auch Kunststoffverarbeitung.
Okay.
Aber genau, unsere Kernkompetenz geht eben weit über das reine Verarbeiten von Kunststoffen hinaus, weil in so einem Sprühsystem stecken, wenn man sich es mal so vorstellt, 30 oder noch mehr Einzelteile drin, sondern es geht eben auch dann um Logistik, es geht um Vollautomation, Baugruppen, Montagen, zum richtigen Zeitpunkt diese vielen Kleinteile dann am richtigen Ort auch zu haben. Wir haben ja auch Zukaufteile, Dichtungen, Federn und so weiter. Und so ist es eigentlich bei der Abfüllung von den Kosmetika genauso, dass da auch die Dosen, die Sprühköpfe, die Ventile und natürlich auch die entsprechenden Inhalte dann zum richtigen Zeitpunkt an den Abfüllstraßen dann sein müssen. Also das sind schon sehr viele Kompetenzen, die man da vereinen muss.
Genau, also ihr habt Kompetenzen in den Sprühsystemen, wo nicht nur die Plastikrezeptur wichtig ist, sondern auch, wie wird das Sprühsystem konzipiert und zusammengebaut, wie ist das Ingenieurswesen da, welche Zulieferer brauchen wir, welche Materialien brauchen wir. Dann für die Autoindustrie das gleiche Thema und dann füllt ihr Kosmetik ab und gestaltet auch noch die Rezepturen der Kosmetika selbst, was ja schon relativ umfangreich ist. Jetzt hast du dir noch ein zusätzliches Thema mit auf die Kappe geschrieben, das Thema Bitcoin. Wie passt denn Bitcoin da rein? Ich glaube, ein Thema, Bitcoin aufs Balance Sheet zu legen, also auf die Bilanz zu legen, ist das eine. Ich glaube, das ist so die sagen wir mal, Grundübung für jedes Unternehmen, das sich mit Bitcoin einmal beschäftigt. Aber hier geht es ja um etwas anderes. Hier geht es ja um die Integration von Bitcoin in die Betriebsprozesse in diesen Geschäftsbereichen, richtig?
Also das sind jetzt eigentlich mehrere Fragen, die du richtigerweise stellst und die ich mir auch selber mal so immer wieder gestellt habe, wie passt es oder woher kommt es eigentlich? Und ich denke, es gibt mehrere Dinge, die man sagen muss. Wir sind ja wirklich so ein klassisches Familienunternehmen über Generationen, klassischer Mittelstand, wo man ja immer sagt, ja, das Rückgrat von Deutschland wird ja oft so erwähnt. Und ich denke, wo Bitcoin und Familienunternehmen schon mal auf jeden Fall sehr gut zusammenpassen, ganz allgemein formuliert, egal welche Schritte der Adoption man dann geht, ist, dass bei Bitcoin Sparen sehr wichtig ist. Und wenn man eins weiß und den Unterschied sich anschaut zwischen deutschen Konzernen oder großen Firmen und den Familienunternehmen, dem Mittelstand, dann ist es, dass Familienunternehmen eben auch oftmals sehr sparsam haushalten, nicht alles fremdfinanzieren, eben dann entsprechend auch Eigenkapital und Rücklagen aufbauen. Da wird nicht alles ausgeschüttet an irgendwelche Investoren, sondern das bleibt dann einfach in der Firma, das Geld, und soll da arbeiten, soll den Leuten zugutekommen, soll Maschinen zugutekommen, den Arbeitsbedingungen, dem Klima und vielen anderen Dingen. Ich denke, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, wo Familienunternehmen und Bitcoin perfekt zusammenpassen. Also da eigentlich konservatives Sparen kann wieder Sinn machen. Also das ist schon mal
quasi einen sehr langen Zeithorizont in der Planung, eine geringere Zeitpräferenz als zum Beispiel in einem Großkonzern.
Du sagst es, Daniel, es ist doch oft so, es geht doch oft in Großkonzernen um den Aktienkurs, es geht um kurzfristige Quartalszahlen, und im Familienunternehmen, wenn man es jetzt mal auf die Spitze treibt, dann geht es darum, wie schaffe ich es der nächsten Generation
möglichst lang zu überleben.
Auch dann irgendwo zumindest die Möglichkeit zu geben, sich zu überlegen, möchte ich da auch die vierte Generation sein? Ich meine, mein Traum war es immer, das zu tun und zu machen. Das ist vielleicht woanders noch nicht so ausgeprägt bei anderen Leuten, aber zumindest die Möglichkeit zur Verfügung zu stellen, das wäre auch einer meiner großen Träume. Und ich denke, so denken ganz viele Familienunternehmer und Unternehmungen in Deutschland, eben ganz, ganz, ganz langfristig. Und ich denke, das passt schon mal ganz perfekt zusammen. Und dann kommt natürlich noch was Zweites hinzu, Familienunternehmen, ganz klar. Da habe ich ja auch schon öfters in meinen Vorträgen oder als Speaker drüber gesprochen. Es geht ja immer ein Stück weit los, wer sind eigentlich die Entscheider? Hinter Unternehmen stehen auch ganz normale Menschen wie du und ich. Und diese Entscheider oder Geschäftsführer, Eigentümer, die trauen sich womöglich mehr, sind innovativer, sind die Speerspitze auch von Deutschland, mal neue Dinge, neue Wege zu gehen. Ich glaube, das hat ja den deutschen Mittelstand, deutsche Familienunternehmen immer auch ausgezeichnet. Wohingegen, wenn jetzt da Beiräte im Spiel sind oder Aufsichtsräte im Spiel sind, wo du dir, glaube ich, dann schon schwerer tust mit sowas völlig Neuen und doch ziemlich erklärungsbedürftigen wie Bitcoin. Also ich denke, der Fakt, dass da Menschen dahinter stecken und die Entscheidungswege in Familienunternehmen, ist auch nochmal ganz, ganz, ganz wichtig. Neben der Philosophie, langfristiges Denken und Sparen.
Hast du schon bemerkt, seit ihr mit dem Thema Bitcoin angefangen habt, dass das die Denkweise von Leuten im Unternehmen, von Entscheidern, von denen, die sich damit auseinandergesetzt haben, verändert hat?
Also es ist ja so, ich kann jetzt nur von mir selbst sprechen, weil wir sind jetzt auch nicht so groß, dass es jetzt hier bei uns viele, viele Geschäftsführer gäbe oder viele Menschen, die sich mit diesem Thema bisher zumindest beschäftigt haben. Es war ja auch immer mir ein wichtiges Anliegen bisher, deswegen ist es ja heute auch ein Stück weit eine Weltpremiere, das Thema Privacy schon auch zu respektieren und wichtig zu nehmen. Das hat es auch verdient ein Stück weit. Und von dem her ist es aber definitiv, gebe ich dir recht, so, dass es gewisse Denkweisen schon über Bord wirft. Ich habe ja bei der BTC 22 auch meinen Vortrag so angefangen, Early Retirement auf meinem T-Shirt, und habe dann aber gleich gesagt, Achtung, keine Angst, ich gehe jetzt nicht in Ruhestand. Ich habe nur möglicherweise durch Bitcoin manche alte Denkweise über Bord geworfen und manches Verhaltensmuster in Frühruhestand geschickt.
Ihr habt das Thema aufs Balance Sheet angefangen. Das war der erste Schritt. Wie lange hat euch das alles in allem, also wie lange hat das gebraucht, bis ihr damit angefangen habt? Und wo steht ihr jetzt damit?
Das ist eine relativ komplexe Fragestellung, weil wie du schon sagst, wo geht denn der Zeitraum los sozusagen und wo endet der eigentlich wirklich und endet der überhaupt noch jemals sozusagen, wenn man ganz langfristig denkt? Also ich bin ja da durch einen Zufall mehr oder weniger zu Bitcoin gekommen, weil ich ja als Geschäftsführer ist man ja immer auch mehr Psychologe und Hausmeister. Und es war ja wirklich ein großer Zufall, dass durch meinen Freund Ingo, Grüße gehen raus an Ingo, der bei uns sozusagen mit seinem Malerbetrieb, ist Malermeister und da eben sich auch um viele Dinge kümmert hier bei uns, mich mal angesprochen hat und ich ihm dann einfach keine Antwort geben konnte, weil ich im März 2021 noch nie etwas von Bitcoin gehört habe. Aber ich wollte ihm eine Antwort geben. Ich bin jemand 0 oder 1, ganz oder gar nicht, und habe mich dann eben intensiv mit dem Thema befasst. Und dann kommt es natürlich darauf an, befasst du dich kurz damit, so geht es, glaube ich, vielen, und dann ist es auch wieder weg. Oder befasst du dich kurz damit privat und sagst, okay, jetzt mache ich da einen kleinen Teil meiner Rücklagen, gehe ich rein und dann beschäftige ich mich auch nicht mehr damit. Oder ist da mehr dahinter? Und für mich war, ich weiß nicht, wo es herkommt, auch vom Hintergrund, von wie man aufgewachsen ist. Für mich waren da viele Faktoren, haben da drin gesteckt, die für mich interessant waren, das einfach anzuschauen. Auch dieses Langfristige, das Sparen. Aber auch dann, wenn man dann anfängt, es tiefer zu verstehen mit der Inflation und mit der Geldmenge. Bargeld war immer wichtig, war mir immer irgendwo wichtig. Und da geht es gar nicht darum, dass man was zu verstecken hat, überhaupt nicht. Aber es war einfach Privacy, Privatsphäre, das waren auch immer Themen, die mir sehr wichtig waren. Und dann kam halt irgendwann auch schon recht früh das Thema, kommen wir ja später noch drauf dazu, dass wir in unseren Firmen auch intensiv in erneuerbare Energien investieren, also in Photovoltaiksysteme in beiden Werken, um da auch zukunftssicher zu sein. Und das war ja noch vor der ganzen Krise, wo du teilweise fürs Einspeisen auch sehr wenig bekommen hast, auch als Direktvermarkter, oder wo du teilweise die Einspeisepreise negativ waren. Und dann hatte ich damals schon überlegt, was gibt's für Möglichkeiten, diesen Strom, den grünen Strom, der erzeugt wird, ja auch sinnvoll zu speichern. Wir haben ja Kältetechnik bei uns. Wir brauchen ganzjährig Wärme in unseren industriellen Prozessen auch. Also es ist ja anders wie in einem Privathaus. Und da gab es eben dann für mich mehrere Punkte, die sich überschnitten haben. Gott sei Dank, muss ich jetzt im Nein sagen, vielleicht auch Schicksal, wer weiß, die dazu geführt haben, dass mich das Thema einfach gepackt hat. Ist ja auch ein Stück weit, und so wird es, wenn jetzt vielleicht hier auch andere Geschäftsführer oder Firmeneigentümer zuhören oder zuschauen, auch gehen. Da ist man ja auch verantwortlich für die Zukunft, mal links und rechts zu schauen, nicht nur Tagesgeschäft und um mal zu schauen, was sind neue Technologien, wo sind neue Chancen da für mich, ganz allgemein. Und jetzt muss man dazu sagen, dass ich kein ITler bin und wirklich keine Affinität habe zu Software und Digitalisierung. Und deswegen ist es doppelt witzig, dass es dann zu Bitcoin kam oder Bitcoin zu mir kam, wie auch immer. Und genau.
Cool. Bevor wir jetzt in das Thema Energie und Mining und Prozesswärme mal tiefer einsteigen, vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu dem Thema Bitcoin auf die Bilanz legen.
Ach stimmt, das war die
Martin
Frage.
Hat ja schon gefragt, wie lange hast du da geführt? Vielleicht kannst du ja so ein bisschen auch in den Prozess ein bisschen einsteigen. Wie sah der Prozess aus? Ich vermute mal, jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist natürlich genau das, was Bitcoin nicht sein soll, eine Top-Down-Bewegung. Aber der Vorteil ist natürlich, als Geschäftsführer und Eigentümer eines familiengeführten Unternehmens und der Familieneigentümer sozusagen dieses Unternehmens zu sein, ist natürlich, dass man so eine Entscheidung Top-Down relativ einfach für ein Unternehmen treffen kann. Dennoch, wie viele Leute waren im Unternehmen involviert? Wie bist du mit denen umgegangen? Wie sah der Prozess da aus? Wie habt ihr Entscheidungen getroffen?
Also wie gesagt, es geht ja immer da los. Was sagt denn zum Beispiel auch eine Satzung einer GmbH? Was darf so eine Firma überhaupt in Finanzinstrumente investieren und so weiter und so fort? Dann muss man auch mal möglicherweise einen Blick in die Gesellschafter, in den Gesellschaftervertrag reinschauen. Brauche ich einen Beschluss? Reicht eine einfache Mehrheit, 51% der Eigentümer? Oder wie wir es vorhin schon hatten, gibt es ein Gremium, einen Beirat, der auch involviert werden muss? Ist jetzt bei uns Gott sei Dank alles nicht so kompliziert. Natürlich haben wir trotzdem bei 300 Mitarbeitern in der Firmengruppe auch einen CFO. Wir haben auch andere Personen. Wobei am Anfang musst du da witzigerweise eher andere Leute informieren, dann wenn es dann zu der Entscheidung kommt und du hast dir eine Treasury-Strategie gegeben, wo du dir dann sagst, okay, einen ganz, ganz kleinen, vorsichtigen Teil, man sagt ja immer sorgfältiger Kaufmann, und es ist ja auch nicht neu, dass auch Familienunternehmen Rücklagen haben und diese Rücklagen entsprechend auch in verschiedenste Dinge halt auch einfach parken. Früher hat man noch Festgeld gesagt, ob es dann später Aktien wurden oder ETFs wurden. Und das hat mich aber nie so ganz überzeugt. Und im Immobiliengeschäft, das ist auch nicht so unseres gewesen, dann da auch noch plötzlich anzufangen. Das ist ja nicht unser Kerngeschäft. Und von dem her waren da relativ wenig Leute involviert. Also in allererster Instanz die Gesellschafter und der Finanzleiter. Es ist dann eher der Moment, wo man dann den den Damen und Herren in der Buchhaltung und in der Finanzabteilung sagen muss, jetzt bitte diesen und jenen Betrag an ja, irgendeine Börse überweisen, weil es ja so schon dann manchmal abläuft. Und das ist ja eher die große Herausforderung leider nach wie vor, auch jetzt bis heute, jetzt ist ein Jahr, die erste Bilanz ist durch, wo wir es auf dem Balance Sheet haben, auch vom Wirtschaftsprüfer abgesegnet und so weiter, alles relativ smooth durchgegangen. Es gibt trotzdem so viele Fragestellungen, wo noch Unklarheiten da sind. Die einen sagen Anlagevermögen, die anderen sagen Umlaufvermögen mit verschiedenen Vor- und Nachteilen. Muss ich abwerten? Kann ich abwerten? Also die Diskussionen halten da nach wie vor an. Und trotzdem, die Frage ist, oder eine der Hauptfragen...
Kommt wahrscheinlich auch die Strategie an, die du fahren möchtest.
Richtig, ne? Genau. Und die Hauptfrage ist ja auch, wo kann ich das dann sicher und seriös entsprechend kaufen. Du willst ja nicht zu deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagen, bitte jetzt überweisen an die When Lambo Plattform oder Get Rich Soon, sondern das soll ja alles seriös ablaufen.
Sprechen wir mal kurz drüber. Mein Firmen, also mein Business Account liegt bei Kraken. Hast du es ähnlich gemacht?
Genau, das ist bei uns ähnlich. Okay. Es gibt noch ganz, ganz wenige Anbieter, aber selbst da, ich hatte es ja jetzt letztens wieder für die möglicherweise erste Bitcoin Holding Deutschlands. Dieser Verifizierungsprozess, jetzt habe ich das Glück, dass ich ein Jahr im Ausland war und gut Englisch sprechen kann, aber die Dokumente und Unterlagen, die Kraken hier abfordert, alles auf englischsprachig oder dann nochmal teilweise, ja. Also jetzt wollten sie mal was mit Apostille sogar nochmal gefühlt, also sehr, sehr umfangreich, aber dann ist es irgendwann auch gut und durch.
Und ja, die Börse Stuttgart muss bitte dringend mal endlich auch Unternehmenskunden akzeptieren.
Da ist ja was im Busch, was man zum Munk hält, aber da weißt du wahrscheinlich mehr.
Scheint wohl noch was zu dauern.
Es scheint noch ein bisschen zu dauern, aber wenn dieser Prozess mal abgeschlossen ist, von dem her kann ich es nach wie vor empfehlen, dann ist das mit Kraken Institutional oder Pro, ich weiß gar nicht, was der ganz genaue Name ist, ist denke ich schon immer noch die beste Lösung, weil du auf der Intermediate-Plattform dann auch wirklich mit relativ geringen Gebühren, also da liegen wir weit unter den Gebührensätzen, die jetzt die Anbieter, die, wo du App-basiert einen Sparplan machen kannst für Bitcoin, da bist du ja irgendwo bei 1,5% oder noch höher, das ist da bei Kraken schon sehr, sehr gut. Also da fühlt man sich schon wohl, der Service, muss ich auch wirklich mal eine Lanze brechen, auch sehr gut jedes Mal. Wenn Fragen aufgekommen sind, also ist schon nach wie vor eine große Empfehlung.
Und hier vielleicht noch ein Tipp an die Unternehmer, die sich auch überlegen, jetzt mit Kraken mal zu beschäftigen, weil ich habe diese Frage in letzter Zeit häufig gehört, wie ich das mache, eigentlich auch mit dem Fiat-Konto. Das Schöne ist, wenn man dann zusätzlich sein Unternehmenskonto auch noch bei der Fidor-Bank hat, dann ist tatsächlich auch eine Instant-Transaktion von der Blockchain bis hin aufs Fiat-Konto innerhalb von einer Stunde möglich.
Also wenn die FOMO ganz groß wird, Daniel, oder? Dann.
Ja gut, ich meine, es kommt auf an, was deine Strategie ist. Ne, klar, wenn du natürlich eine reine Akkumulationsstrategie hast, dann ist es auch nicht unbedingt so notwendig. Dann reicht es natürlich auch aus, dass man da einen Tag SEPA-Transaktion noch dazwischen hat. Wenn man natürlich, wie ich, fast sein vollständiges Business in Bitcoin halt auch betreibt und auch zurück den Weg zu Fiat benötigt, um Rechnungen bezahlen zu können, weil das Unternehmen halt nur Bitcoin verdient, dann ist natürlich auch noch der zusätzliche Vorteil gegeben, wenn man bei der gleichen Bank ist, also bei der korrespondierenden Bank wie der Exchange. Also Kraken funktioniert da ganz gut, wobei Kraken als Bank ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde im Business-Umfeld. Sollte man nicht allzu viel liegen lassen. Gut, zurück zum Thema. kurzer Abschweif hier. Du hast also gar nicht viele Leute involviert im Unternehmen. Es war gar nicht notwendig. Gibt's da einen Grund dafür? Hast du dich bewusst dazu entschieden, dich eher zurückzuhalten in der Kommunikation intern? Oder hat sich das einfach so ergeben?
Naja, es ist ja so. Jetzt sind wir wieder beim Thema Privacy und es hat ja auch keiner gewusst, wo uns das hinführt. Also die ersten Käufe waren Mitte letzten Jahres, da war der Kurs irgendwo bei 28.000. Das ist jetzt ein Vorteil, sagen wir es mal so, bei den noch niedrigeren Kursen. Also wir haben jetzt hier nicht zum All-Time-High sozusagen gekauft. Es ist sowieso so, dass wir da nichts spontan machen, sondern sehr regelmäßig uns abstimmen und dann, jetzt haben wir auch schon wieder ganz, ganz lang gar nichts mehr gemacht. Also das ist sehr individuell, wie man das sozusagen bei uns handhabt, wenn man sich dann wohlfühlt. Und vor allem kommen ja bei uns jetzt die, die Investitionen auch nochmal in eine ganz neue Geschäftsidee und Mining noch hinzu sozusagen, dann kann man auch nicht mehr alles auf einmal machen. Da sind wir wieder beim Thema sparsam und zurückhaltend planen und denken. Und wir haben ja auch viele andere wichtige Themen und Investitionen im Tagesgeschäft, die ja trotzdem weitergehen. Das ist mir ganz wichtig, den Fokus darauf auch zu haben, auf den bestehenden Businesses. Und da ist Bitcoin eigentlich eine ganz, ganz wichtige weitere Säule. Aber wie gesagt...
Aber das heißt, du musst jetzt mehr Menschen involvieren in das
Bitcoin-Thema. Naja, was heißt muss? Ich möchte, also es ist schon passiert. Ich möchte es jetzt auch tun. Jeder muss da, glaube ich, seine eigene Geschwindigkeit finden. Und gerade weil ich jetzt eben positive wie negative Erfahrungen gemacht habe, einfach mal machen. Ich bin jemand, man muss es machen. Dann kann man auch darüber sprechen. Der Grund, warum ich ja dann letztes Jahr gesagt habe, ich muss einen Stammtisch gründen bei uns in Augsburg, einen Bitcoin-Stammtisch gründen, wo wir jetzt schon 120 Mitglieder sind. Das ist unglaublich eigentlich. Also Grüße gehen raus an den kompletten Stammtisch. Hat aber auch der Markus Turm schwer mitgeholfen und Vizepräsident Wurzel, auch liebe Grüße. Nein, Spaß beiseite. Und das war dann so ein Schritt, dieser Stammtisch. Da ging es ja dann schon mehr in die Öffentlichkeit hinein. Und trotzdem war es dann so, wenn man sowas in der Firma verkündet, dann willst du das ja auch wieder gut machen. Und es gibt ja doch noch ganz, ganz viele Menschen, die noch nie davon gehört haben oder die typischen Vorurteile haben. Und man will das ja dann gut flankieren mit weiteren Maßnahmen. Und deswegen war ich da recht zurückhaltend.
War das eine Angst vielleicht auch vor Verlust von wichtigem Personal, wichtigen Kunden?
Nein, das war es auf keinen Fall, weil mich hier alle, wir sind ein Familienunternehmen, also wirklich jeden beim Namen noch zu kennen, wird immer schwieriger, so ist es nicht, aber es ist schon noch sehr familiär und die Leute kennen mich und wir achten sehr auch auf ein sehr, sehr gutes Betriebsklima. Wir haben sehr viele langjährige Mitarbeiter, also das sehe ich jetzt nicht so als das Hauptthema, vor allem nicht, wenn das jetzt nur um das Thema eine Treasury-Strategie und einen Teil der Reserve in Bitcoin zu investieren. Ich denke, da ist jetzt der zweite Schritt, wirklich zu sagen, okay, Proof-of-Work-Mining zu betreiben, das ist sicherlich nochmal erklärungsbedürftiger. Aber weil wir das jetzt eben auch tun und machen, um da ein Proof-of-Concept auch zu machen und wirklich was zeigen zu können, dass es funktionieren kann in Deutschland, habe ich auch ein Projektteam einberufen. Und die haben auch alle Bock drauf. Also da habe ich dann schon das Gefühl langsam gekriegt, so vom IT-Werkstudenten bis zum Betriebselektriker, bis zum Projektmanager. Hey, da gibt's auch Leute, man darf nicht immer nur vom Allernegativsten ausgehen. Da gibt's auch Leute, die das ultra positiv finden. Das ist auch definitiv eine tolle Erfahrung, die ich jetzt erst vor kurzem gemacht habe. Und dann habe ich jetzt auch definitiv, weil es werden ja auch mehr Einladungen wie bei euch zuletzt, weil das Thema doch sehr viel oder sehr gut ankommt. Und das wollte ich ja schon immer, seit einem Jahr eben andere zu inspirieren, einen ähnlichen Weg zu gehen. Und es gab eben aber trotzdem immer mal wieder auch leichte Rückschläge. Und von dem her habe ich ja dann, auch das war ja das Thema meines Vortrags auch bei der BTC 22, ein Privacy Adoption Modell entwickelt. Also wo man auch mal die Schritte sieht. Okay, was habe ich an Privacy? Weil jeder traut sich nicht sofort raus. Man kennt sich vielleicht auch noch gar nicht so gut aus. Er hat nicht hunderte oder tausende Stunden Zeit, sich mit dem Thema zu befassen. Was sind denn so die Schritte, wo man sozusagen in der Adoption Bitcoin in die Unternehmung mit reinnehmen kann? Und wie viel Privatsphäre oder wie viel mehr Leute wissen das dann? Und da ist natürlich Balance Sheet noch, sage ich mal, das Einstiegsniveau. Und das ist ja noch relativ entspannt. Und dann geht es eben weiter. Mining musst du dann schon mehr Leute involvieren, aber immer noch ein recht kleiner Kreis. Das war der zweite Schritt. Dritter Schritt war dann natürlich auch in Richtung Banken, wenn du dann plötzlich Finanzierungen auch brauchst oder andere Dinge. Und für mich ist aber immer die Königsdisziplin gewesen und die haben wir jetzt in der Form, was unsere bestehenden Firmen angeht, noch nicht gemacht. Königsdisziplin sind natürlich auf der einen Seite Lieferanten und Kunden. Das ist eine sehr große Gruppe. Wie läuft das auch technisch ab, steuerrechtlich ab? Also diese ganze Rechnungsstellung und sowas. Klar gibt es da schon tolle, tolle Lösungen, BTC Pay Server und so weiter. Da kommt ganz viel. Und dann natürlich Mitarbeiter, das ist auch die Königsdisziplin, zu sagen, Sachzuwendung, was ist hier möglich, bis hin zu Lightning, ebenso BTC Pay Server. Also es sind im Grunde genommen, wie es ich identifiziert habe, 5 Stufen der Bitcoin-Adoption in Unternehmen und manche werden auch manche Stufen überspringen oder sagen, ja, Mining ist nichts für mich, ich habe ja gar keinen Industriebetrieb, aber ich bin ein Restaurant. Dann ist natürlich das Thema Kunden, also Gäste oder Hotel, wenn ich an Markt denke, ist das plötzlich wieder super spannend. Also man muss das nicht so sehen, so man muss alle Schritte wie eine Treppe gehen, sondern man kann auch manche überspringen. aber dann ist halt mit der Privacy ganz schnell auch ganz vorbei, sozusagen. Mhm. Dann ist man in
Genau, dann lassen wir mal auf den nächsten Schritt gehen. Also wir hatten jetzt das
Thema... Warte, ich habe noch, eine Rückfrage dazu. letzte Rückfrage. Planst du vielleicht für deine Mitarbeiter irgendwie eine Art Bitcoin-Schulung anzubieten?
Also es ist ja jetzt schon so, dass wir ein Projektteam gegründet haben, die praktisch näher dran sind an dem Thema Mining und diesem neuen Startup, wo wir sowieso alles Mögliche ausprobieren. Da kann man natürlich viel mehr Gas geben, weil wenn man eine eigene neue Tochterunternehmung gründet, wo man sagt, das ist jetzt hier das neue Innovative, wo wir auch mal was ausprobieren, da können wir alles machen.
Ich dachte jetzt eher so Offsite beim Marc im Hotel in Ploching. So ein Offsite-Wochenende mit den Kollegen.
Es ist vieles denkbar. Wie gesagt, von der Sachzuwendung bis zu Gehaltsbestandteilen, das muss halt alles auch wiederum, das ist halt mir wichtig, es muss seriös sein, es muss passend sein. Wir haben Wirtschaftsprüfer im Haus, wir haben Steuerprüfer im Haus, wir haben einen Zoll im Haus. Ich möchte einfach ein sehr, sehr positives Beispiel sein, dass das von diesem shadowy Supercoder-Thema einfach so ein bisschen wegkommt. Und das hat es auch eigentlich gar nicht verdient, so manchmal so dargestellt zu werden, meistens ja von Leuten, die sich noch nicht so tiefgreifend mit den Themen beschäftigen konnten. Und also da ist sehr vieles denkbar sozusagen auch in den neuen Strukturen, die wir aufbauen. Und die Schulungen, um es final zu beantworten, die gibt es jetzt schon. Also wir machen jetzt schon für diesen kleinen Kreis an Leuten, die im Projektteam drin sind, weil ich habe heute Nachmittag Vorstellungsgespräch, freue mich schon sehr drauf, möglicherweise mit dem ersten Bitcoin-Only-Mitarbeiter. Auch völlig verrückt.
Das war
kurzem noch gar nicht,
sehr nice.
Noch gar nicht vorstellbar, dass sowas möglich ist. Und diese Personen müssen natürlich Schulungen bekommen. Das ist ja logisch. Inwieweit dann auch Interesse besteht von der ganzen Belegschaft, das ist nochmal eine andere Frage. Der Führungskreis ist informiert, dass wir uns mit dieser...
Du willst ja nicht erzwingen. Genau, also du willst es nicht erzwingen, sondern es muss halt trotzdem freiwillig adaptiert werden.
Dass wir uns mit der Technologie beschäftigen. Mit der Technologie, das ist ganz wichtig, nicht mit dem Spekulationsobjekt oder mit der Währung oder dem Geld, sondern mit der Technologie, das ist ja sehr viel allumfassender, beschäftigen. Und wo uns das hinführt, das kann, glaube ich, jetzt noch keiner ganz seriös beantworten. Aber ich sage euch eins, weil ich ja doch jetzt da schon jetzt seit einem Jahr in der Öffentlichkeit öfters drüber spreche, ob es jetzt auch in München war beim Stammtisch. Ich werde von so vielen anderen angesprochen, die es toll finden und sagen, mach weiter. Und ich kann euch eines sagen, auch nochmal für die Zuhörer und Zuschauer, es gibt schon viel mehr Unternehmen, von klein bis Mittelstand bis groß, die sich damit beschäftigen. Es ist unglaublich. Ja. Es ist unfassbar. Ich möchte da jedem nur Mut machen. Macht weiter, ihr seid nicht allein. Und bei mir ging es am Anfang schon noch so vor einem Jahr, wenn man so ein bisschen geschaut hat. Aber es ist unglaublich, was sich da im Bärenmarkt jetzt aktuell bei diesen Kursen gerade konzentriert im Hintergrund sozusagen doch tut.
Das ist uns bei der Vorbereitung auch schon aufgefallen, wie viele potenzielle Kandidaten wir hier im Podcast interviewen, mit denen wir über ihren Weg, Unternehmensweg sprechen können, die die meisten wahrscheinlich noch gar nicht auf dem Schirm haben. Aber auch hier an der Stelle dann gleich nochmal der Aufruf, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wenn ihr jemanden kennt, wenn ihr einen Unternehmer kennt, der gerade dabei ist, Bitcoin in sein Unternehmen zu integrieren. Wir kennen sie noch nicht alle, wir wollen sie aber alle kennenlernen. Macht uns gerne ein Intro. So, Christian, jetzt aber, ich gebe an Martin, wir springen zum nächsten Thema über.
Genau. Also du hattest ja jetzt so die drei Mehrwertelemente waren ja für dich im ersten Schritt, das Thema zuerst mal zu verstehen, dann damit Erfahrungen auch zu sammeln, das zähle ich mal zusammen, dann das Thema mal aufs Balance Sheet zu nehmen, um das ganze Thema, ne, wie könnt ihr als Unternehmen, als Familienunternehmen langfristig davon profitieren, wie könnt ihr das als langfristige Anlage nutzen zu machen. Dann auch so ein bisschen, du erzählst ja auch viel darüber, um einfach auch anderen Unternehmen Mut zu machen, gerade auch Mittelständler zu sagen, ne, beschäftigt euch mit dem Thema, es ist spannend und es ist durchaus möglich. Und jetzt geht ihr zum nächsten großen Thema, nämlich dem Thema Mining, also der Möglichkeit, über Bitcoin-Miner nicht nur Bitcoin zu verdienen, sondern auch die Abwärme aus einem Mining-Gerät für eure Industrieprozesse zu verwenden. Wie kam es dazu und was macht ihr da jetzt genau?
Genau, also es fing eigentlich alles damit an, ich habe es ja vorhin so ein bisschen angeteasert, auch mit diesem Thema PV, also die Energiekrise, ihr könnt euch das vorstellen, wir verbrauchen viele Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr, hatten natürlich auch Industrietarife, normale, wahrscheinlich durchschnittliche, aber gute Industrietarife die letzten Jahre. Und jetzt steht natürlich uns auch diese Energiekrise bevor. Wir haben auch keinerlei neuen Verträge bekommen. Und dann war für uns auch klar, und da sind wir eben auch schnell in der Handlung, im Machen, im Tun, dass wir umfangreich in erneuerbare Energien investieren müssen, dass wir, ich sage immer, unser eigenes Kraftwerk werden müssen. Also andere nennen es Mini-Grid oder Virtual Grid, wie man es auch immer nennen mag. Es war für mich relativ schnell offensichtlich, weil sonst der Industriestandort Deutschland ist nicht nur bei uns. Es wird einfach immer schwieriger werden und von den klassischen Lieferanten abhängig zu sein. Das wollte ich dann auch nicht mehr. Also am Ende war es auch eine strategische Entscheidung. Hier in unserem Firmenhauptsitz konnten wir Gott sei Dank relativ viel PV auf den Dächern installieren. Da reden wir dann in der ersten Ausbaustufe über 500 Kilowatt Peak, nur dass mal die Leute, die zuhören oder zuschauen, mal eine Ahnung haben. Also das ist schon eine gewisse Hausnummer. Und im zweiten Werk in Sachsen, da ist es sogar noch mal viel größer, weil wir da auf das Grundstück nebendran gehen werden und eine Freiflächenanlage bauen. Da reden wir über 1,6 Megawatt Peak, also 1500 Kilowatt Peak. Entsprechend auch mit Speichertechnik verbunden, in die wir investieren. Ja, und dann kommt halt relativ schnell der Gedanke, okay, du bist in der Direktvermarktung. Aktuell super, toller Deal, Direktvermarktung. Aber ich plane ja jetzt, nicht nur für jetzt und für in 3 Monaten und in 6 Monaten. Und man sieht ja auch aktuell, wie die Gaspreise und auch die Strompreise wieder zusammenbrechen aufgrund von den Regulierungen und Eingriffen und Bremsen da von unserer Politik, von unserer Regierung. Und genauso kann das auch ganz, ganz, ganz schnell meiner Meinung nach in 1-2 Jahren der Fall sein, dass das, was du fürs Einspeisen bekommst, nicht mehr so attraktiv sein wird. Und nicht jeder braucht eine Wärmepumpe, nicht jeder kann sich einen Batteriespeicher leisten oder braucht einen Batteriespeicher. Andere brauchen vielleicht aber Wärme, haben vielleicht schon Kälteprozesse schon da. Also es war so ein bisschen auf dem Silbertablett bei uns gelegen, durch verschiedenste Mosaiksteinchen, sich mit Hochleistungsrechnern, und es war am Anfang noch nicht mal Bitcoin, also haben wir uns so allgemein mit dem Thema Rechenzentrum befasst. Und erst im zweiten Schritt.
Aber ihr bezieht jetzt aber die Wärme nicht allein aus dem Strom, sondern ihr habt auch noch.
Genau, also wir haben Öl ganz viel, genau, also wir sind ein ganz klassisches Industrieunternehmen, und wenn wir Wärme brauchen, und jetzt haben wir den Vorteil als Kunststoffverarbeiter, Daniel, Martin, brauchst du meistens zumindest in der Fertigung nicht so viel Wärme, weil da ist eh schon sehr warm das ganze Jahr. Aber du hast ja trotzdem Verwaltung, du hast Brauchwasser. Und wir haben eben auch industrielle Prozesse, wo wir immer 50 Grad heißes Wasser, 60 Grad heißes Wasser brauchen, das ganze Jahr, auch im Sommer, um unsere Produkte herzustellen. So, und das sind halt, und auf der anderen Seite haben wir ja schon umfangreiche Kälte- und Kühltechnik im Haus. Also gefühlt das, was bei so einem klassischen Mining-Unternehmen, was viele von euch kennen, die Bilder, diese Freikühler, die dann da irgendwo stehen, wenn überhaupt, wenn sie sowas haben schon, weil meistens sind sie ja noch luftgekühlt, die großen Facilities. Das haben wir alles schon bei uns auf unseren Firmendächern stehen, weil wir unsere Kunststoffteile ja auch kühlen müssen mit den Formen. Und im Endeffekt ist es bei einer Chipkühlung ja nichts anderes. Und wie gesagt, das Bitcoin-Mining-Thema war für mich ganz lang, ganz weit weg, bis ich dann irgendwann in dem Rabbit Hole abgebogen bin in Richtung wassergekühltes Mining. Also ich will jetzt da technisch nicht zu tief einsteigen, aber das luftgekühlte Mining, wie man es vom PC zu Hause kennt, mit Ventilatoren, das wird jetzt immer noch gemacht, und zwar umfangreich gemacht, weltweit, aber ist natürlich weder die überlegene Methode, um eine langfristige Uptime zu garantieren bei den Mining-Geräten, was halt ganz wichtig ist neben der Hashrate.
Und noch um die Abwärme sinnvoll zu nutzen. Ne?
Weil es bringt ja nichts, den besten Miner und den günstigsten Strom, wenn er nicht läuft. Also das ist auch klar. Also es war für mich ein absoluter Gamechanger, als ich dann ich sage jetzt mal einfach mal unter der Hauptkategorie Wasserkühlung, da muss man ja nochmal unterscheiden zwischen echter Hydro-Wasserkühlung und Immersion, also wo praktisch die ganzen Computer, die ganzen Hochleistungsrechner eingetaucht sind. Also völlig verrückt, wie das aussieht, wenn die Stromkabel, die LAN-Kabel, alles in diesem Öltauchbecken drin ist. Und ja, das war für mich dann der Gamechanger zu sagen, das ist dann wiederum spannend. Also, weil so wäre es eigentlich nicht so spannend, auch von den Strompreisen her, aber wenn du dann sagen kannst, ich produziere da Wärme, und dann ist Bitcoin eigentlich das schönste Abfallprodukt der Welt, wie ich so manchmal sage, das könnte interessant sein. Und ja, mir gefällt auch immer nicht die Aussage, die höre ich ja recht häufig, ja, Wärmepumpe ist ja viel besser. Ich sage schon mal vorab, bevor ihr die Frage stellt, ja, warum denn nicht das Ganze auch kombinieren? Also es gibt auch genügend schon Möglichkeiten und Themen, wie man sowas kombinieren kann, Miner mit Wärmepumpe. Und da haben wir uns schon jetzt die letzten Monate intensiv damit befasst. Und ja, dann kam eins zum anderen. Dann habe ich jemanden kennengelernt, der das Thema Software ist da ganz entscheidend. Wie kannst du in diesem Mini-Grid dann auch die Wetterdaten mit einbeziehen? Wann habe ich welchen Solarstrom, der reinkommt? Das zu vergleichen mit den Spotmarktpreisen, also vollautomatisiert oder mit Einspeisepreisen. Und dann zu sagen, frequenzgeregelt, wie man es bei einem Kompressor früher gesagt hätte, fahre ich dann die Mining-Hardware hoch oder runter. Beim Blockheizkraftwerk gibt es das auch. Brauche ich Wärme, fahre ich hoch. Oder wenn ich sage, ich brauche Strom eigentlich immer, ja, dann fahre ich es immer Vollgas und nutze die Wärme manchmal. Also wir haben da eigentlich bestehende Konzepte, die wir bei uns schon seit Jahrzehnten in der Firma verwenden. Auch die Abwärme von Kompressoren verwenden wir seit Jahrzehnten bei uns. Also das ist uns einfach Grundphilosophie. Und so hat es eigentlich perfekt gepasst. Wir haben eben auch Kältetechniker, Betriebselektriker im Hause. Und so hat es perfekt gepasst, mich dazu zu entscheiden, wirklich eine Pilotanlage bei uns in unsere Heizzentrale zu integrieren. Wir haben einen sehr großen Pufferspeicher, sehr neue Heizung erst eingebaut vor 2 Jahren. Und ja, das wird jetzt erweitert zum ersten Mining Lab Deutschlands, wo wir
so. Magst du vielleicht nochmal für diejenigen, die jetzt noch nicht so tief in diesem Mining-Thema drin sind, nochmal ein bisschen mehr beleuchten, was ist der Business-Vorteil, den so eine Miner-Integration bringt? Warum macht man das?
Also, weiß nicht, wie viel Zeit ihr mitgebracht habt, da könnten wir uns jetzt stundenlang unterhalten, aber ich versuche es mal wirklich sehr kurz. Also, jetzt mal die Wärme völlig weg. Die Wärme noch gar nicht mal mitgerechnet. Es gibt in Deutschland so viele Fälle, wo Strom, der erneuerbar erzeugt wird, nicht genutzt wird oder entsprechend PV-Anlagen runtergeregelt werden, Netze sind überlastet, Trafostationen haben nicht die Kapazität, damit mehr Photovoltaik gebaut werden kann. Und für all diese Fälle ist halt nicht unbedingt Batteriespeicher die Lösung oder negative Einspeisepreise oder null oder sehr niedrige Einspeisepreise. Also es gibt schon allein relativ viele Anwendungen, wo Mining an sich in Deutschland, da bin ich überzeugt, spannend sein kann, um mal ohne die Wärme überhaupt zu betrachten. Es gibt auch ganz viele dezentrale Energieerzeuger von früher noch, die stillgelegt wurden, weil sich halt der Netzanschluss nicht gelohnt hat. Also auch da gibt es viele Beispiele. Ich denke, da muss auch ganz viel aus der Community sehr, sehr gern kommen. So habe ich mir auch vorgestellt, so bei meiner neuen Geschäftsidee oder bei diesem Startup, dass das eigentlich eine Teamleistung ist aus der Community, völlig dezentral, dass man da gemeinsam an Projekten auch arbeiten kann, sei es Biogasanlagen, alte Wasserkraftwerke. Es gibt tausende Anwendungsfälle, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, wo die Einspeisepreise sehr niedrig waren über viele Jahre. Da hast du fast gar nichts bekommen für diesen Strom wiederum. Also es ist einfach nur, es ist einfach nur verrückt. Und da habe ich eben noch gar nicht diese Nutzung der Wärme oder das Integrierte in einem Industrieprozess, wo man die Wärme nutzen kann, um eine gewisse Grundtemperatur zu erhalten und dann von da aus, von diesem Temperaturniveau weiterzugehen auf andere Temperaturniveaus, die in Industrieprozessen notwendig sind, 100 Grad, 200 Grad. Da gibt es so viele Möglichkeiten.
Du meinst, die meisten unterschätzen tatsächlich die Menge an Energie, die gestrandet ist, beziehungsweise die Abfall ist und nicht verwendet werden kann, weil das Netz es einfach nicht braucht aktuell, aber dass die trotzdem produziert wird und dadurch wahrscheinlich auch eine Situation entsteht, die dazu führt, dass die Unternehmen, die diesen Strom produzieren, auch gar keinen Anreiz haben, in mehr Stromproduktion durch erneuerbare Energien zu investieren.
Perfekt, genauso ist es, Daniel. Es ist genauso. Es würde noch einen viel höheren Anreiz geben für viele, viele Entscheider, Investoren, wen auch immer, noch mehr erneuerbare Energien in Deutschland zu bauen, noch viel mehr, als sie selber in ihren Betrieben oder in ihren Prozessen brauchen können, wenn sie eine gewisse Sicherheit hätten, dass eine gewisse Tranche von dieser Energie dann eben zum Beispiel in Mining fließt und dann aber auch vielleicht danach nochmal irgendwo ein Fernwärmenetz fürs Dorf entstehen könnte. Also es gibt so viele Möglichkeiten und
wichtig ist, glaube ich, erstmal, dass halt durch einen Abnehmer, der sofort vorhanden ist und an jeder Stelle, egal wo der Strom entsteht, den Strom konsumieren kann und dadurch einen finanziellen Mehrwert bietet überhaupt erstmal, ne? Um halt weitere Investitionen tätigen zu können und tätigen zu wollen. Und so schafft man dann eine Situation, wo genug Grundlast, also wo die Grundlast gedeckt werden kann mit dem Erzeugnis, wo die Spitzen, die produziert werden, nicht die Spitzen, die benötigt werden, die Spitzen, die produziert werden, können nämlich dann durch einen Instant-Abnehmer, der dann Bitcoin-Mining ist, in bares Cash verwandelt werden sozusagen.
Ja, oder andersrum, das ist jetzt zwar in Deutschland leider, weil wir ja dann noch ein bisschen nicht so innovativ sind wie anderwo weit weg, aber man muss ja nur mal nach Texas schauen, wo Mining zum Grid-Balancing massiv beiträgt und dann, weil du hast ja immer das Thema 50 Hertz und all diese Themen. Also wenn du dich mit Mining befasst, bist du auch ganz schnell in dem Rabbit Hole Energiewirtschaft dann auch nochmal mit drin und Wärme-Kältetechnik. Und wie gesagt, ich komme mir schon manchmal wie Hannibal von A-Team vor, dass man irgendwie so verschiedenste Kompetenzen und verschiedenste Menschen mit Fachrichtungen zusammenbringen muss. Wie ich es vorhin gesagt habe, du hast Software, IT, Künstliche Intelligenz, du hast, und das habe ich einen ganz tollen mit dem Ronald, eine Kältetechnikfirma an der Hand, weil Mining, das haben wir jetzt bei uns gesehen im Mining Lab, es geht nicht darum, einen Miner zu kaufen, überhaupt nicht. Es geht darum, wo kriege ich überhaupt den Strom her, wie sichere ich das ab, du brauchst ja TÜV, du brauchst CE und wie gesagt, ich bin immer kein Freund davon, zu sagen, wir sind jetzt die Ersten, die sowas anbieten würden in Deutschland, auch anderen, aber es ist definitiv so, dass es tolle andere Projekte gibt und Leute gibt, die sich auch mit Mining befassen, die da Geräte gerade bauen, ob es Rental-Lösungen sind oder Lösungen, die ich mir ins Wohnzimmer stellen kann, wo dann einfach das irgendwo erwärmt. Da gibt es ganz tolle Lösungen. Und natürlich gibt es auch schon ein, zwei Firmen, die klassische Mining-Farmen luftgekühlt jetzt über Jahre angeboten haben in Deutschland. Aber es gibt noch keine einzige Firma und die möchte ich einfach sein. Und da ist jetzt auch dann der Notartermin am 21. natürlich, welches andere Datum? Am 21.11.22, also nur 2 und 1er, perfekt sozusagen. Die Gründung von dieser neuen Firma, die sich genau damit befassen will und einfach da Unternehmern oder der Energiewirtschaft helfen will, als GU, als Turnkey-Anbieter, wassergekühlt oder Immersion, je nachdem, was sich da auch anbietet und durchsetzen wird. Das sehen wir jetzt in unserem Mining Lab in den nächsten Monaten, was man dann auch eben besichtigen kann, was auch Interessenten anfassen können. Das ist ganz wichtig. Vertrauen ist eine ganz wichtige Währung, wenn wir jetzt schon bei Bitcoin sind, in diesem Feld auch mal was anzufassen, mal so eine Anlage auch mal zu sehen, dass wirklich da Strom in Mining läuft und die Magie des Leisen sozusagen, dass es nur blubbert, dass es ja keinen Lärm verursacht und die Wärme auch wiederum dann gespeichert werden kann. Also das ist schon sehr beeindruckend, da kriegt man schon Gänsehaut, wenn man das zum ersten Mal sieht. Und wie gesagt, ich denke, sowas gibt es eben noch nicht und ist aber ganz, ganz wichtig, dass es solche Firmen eben auch gibt.
Das heißt, was ihr jetzt macht momentan ist, ihr nehmt den Überschussstrom, den ihr habt, steckt den in Mining und nutzt die Abwärme vom Mining wiederum für einen Speicher für eure Industrieprozesse und senkt damit auch nochmal über quasi den Mining-Ertrag die Kosten für die Wärme, die ihr in den Prozessen so oder so braucht.
Also das wäre jetzt die Idealkonstellation. Ich bin aber hier sehr ehrlich und transparent. Das ist mir ganz wichtig. Aktuell ist es ja so, dass wir letzte Woche mit der Anlage in Betrieb gegangen sind. Es ist wesentlich komplexer, als man meint, vor allem mit der Wärmenutzung, das auch hinzubekommen und viele andere Themen, auch dann die Miner entsprechend dann nochmal zu overclocken. Also man kann aus denen dann noch mehr rausholen, weil das Spannende ist auch, dass dieses Wasserkühlungsthema auch diesen Minern einen zweiten Lebenszyklus schenken kann, die vielleicht anderswo schon Vollgas luftgekühlt gelaufen sind, wie ein Gebrauchtwagen. Also auch da hast du eine Nachhaltigkeit und kannst diesem Elektroschrottthema entgegenkommen. Und natürlich, Martin, wäre das die Idealkonstellation, aber in unserem Mining Lab hier, weil unsere normalen Prozesse schon so viel Strom verbrauchen, werden diese Anlagen in der Regel jetzt erst einmal am Wochenende oder nachts laufen, muss man einfach ganz klar sagen. Aber auch das ist ja ein Use Case, zu sagen, eben die laufen gar nicht immer und wie kriegt man das dann hin sozusagen vollautomatisiert, weil da gibt es ja keine Person, die dann auf den Knopf drückt, die aus dem Fenster schaut, es scheint gerade die Sonne. Oder wie sind die Einspeisepreise? Das heißt, unsere Idee ist bei dem Mining Lab hier definitiv nicht hochwirtschaftlich ökonomisch zu arbeiten. Ist ja aktuell auch sehr, sehr schwierig bei der aktuellen Difficulty und Hashrate. Sondern hier geht es darum, ein Pilotprojekt, ein Proof of Concept zu machen. Es geht darum, massiv Erfahrungen zu sammeln. Und das tun wir gerade jeden Tag. das Ganze auch zu dokumentieren, um dann eben ein Komplettpaket, ein Full-Service-Paket anderen anbieten zu können. Also wir werden ja das Gleiche, was wir jetzt hier im Mining Lab machen, in meinem zweiten Standort in Sachsen, bei diesem großen PV-Feld, da ist die Situation eine ganz andere. Da haben wir immer massiv Überschussstrom. Da wird das Ganze in eine Art Energiecontainer mit integriert werden, weil das ist ja möglicherweise in Zukunft auch interessant. Die einen haben eine Heizzentrale, wo sowas im Gebäude stehen kann, und die anderen sagen aber, naja, ich habe hier dezentral irgendwo eine Stromerzeugung, ich brauche eigentlich einen kleinen Container, wo entsprechend dann da die ganze Technik drin ist. Wechselrichter außen für die PV-Anlage, Stromspeicher und Mining innen. Und ja, so ein moderner Energiecontainer, das schwebt mir im Kopf vor. Und da werden wir eben in Sachsen sowas entwickeln und entwerfen, was man dann eben auch dann dort eben auch anschauen kann und sagen kann, ja, sowas, für sowas Ähnliches interessiere ich mich auch, sowas ist für mich auch interessant.
Das heißt, das Unternehmen, was ihr jetzt gegründet habt, basierend auf diesen ersten Gehversuchen, soll sich in die Richtung begeben, Unternehmen bzw. Industrieunternehmen das Mining näher zu bringen, bzw. die Integration von Mining-Prozessen in die Industrieprozesse vorzunehmen.
Ja, ich sehe aber jetzt schon auch, weil ja jetzt schon witzigerweise Anfragen da sind oder Leute mich kontaktieren, eine ganz interessante Personengruppe oder ja überhaupt sind tatsächlich selbstständige Heizungsbauer, die eben auch Bitcoiner sind oder sich für das Thema interessieren, also Heizung, Lüftung, Klima, Kältetechnik. Also auch da gibt es anscheinend einen Bedarf, weil dass die das auch verstehen wollen und dann möglicherweise, und da kann nicht jeder jetzt eben Mining-Experte werden, das ist unmöglich. Das sind verschiedenste Disziplinen, die haben ja ihre Kernkompetenz wieder anderswo. Und eine andere Zielgruppe sind halt auch die Energieerzeuger, also die Entwickler von erneuerbaren Energienprojekten, die 5-Megawatt-Anlagen, 10-Megawatt-Anlagen oder noch viel größer aufbauen oder Windparks irgendwo stehen haben. Also, und wie gesagt, es gibt, kann mich jeder anschreiben, der da jemand kennt, dann man muss da auch die Köpfe zusammenstecken und da ist man gemeinsam stärker. Ich bin eher ein Freund von Kooperation und nicht frühzeitig die Ellbogen auszufahren. Es gibt noch nicht die eine Firma, die wirklich als Turnkey dich da vollumfassend solche Projekte dann auch finanziell stemmen kann. Das ist ja unser Vorteil dann in der Firmengruppe, dass das da eingebettet ist und dass wir hier Fachleute haben, dass wir langjährige Banken haben an unserer Seite. Also es kommt ja auch noch hinzu sozusagen. Es ist zwar ein Startup, was jetzt dann seine Arbeit beginnen soll, aber auf der anderen Seite trotzdem ja mit der Power von unserer Unternehmensgruppe und mit den Prozessen und Strukturen. Also es ist best of both worlds sozusagen.
Und es ist ja auch eine relativ komplizierte, es sind relativ komplizierte Szenarien, weil du einfach unglaublich viel gegeneinander abwägen musst. Wann rentiert sich was? Weil du hast natürlich, du hast deine Stromkosten, deine Gestehungskosten, du hast deine Lastkurven, du hast deine Verbrauchskurven, du hast deine Investment für Miner, für Anschlüsse, für Integration. Du musst gucken, wie gut kannst du die Wärme nutzen? Wie sind deine Opportunitätskosten für die Wärme? Dann hast du eine Hashrate, dann hast du einen Bitcoin-Preis. Und dann muss das sich eventuell wiederum gucken, wie verinnerlichst du das in deiner Unternehmensstrategie, bewertest du die nochmal anders, wenn du die irgendwie längerfristig hältst, hast du irgendwie, ne, zu welchem Preis kannst du die in deine Bilanz schreiben? Also es gibt ja so eine riesige Menge einfach an Komponenten und das ist ja super multivariat, einfach um zu bewerten, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Und vor allen Dingen dann auch mit verschiedenen Risikoszenarien, wenn sich die Hashrate so und so entwickelt, wenn sich der Bitcoin-Preis so und so entwickelt. Also diese Bewertung ist ja etwas, wo ihr ja, ne, wie du auch schon gesagt hast, all diese Erfahrungen zu sammeln und dann aber tatsächlich auch Bewertungen zu machen, das ist ja auch das, wo wir dann gucken, wie wir zusammenarbeiten können, das ist ja einfach unglaublich aufwendig.
Du und siehst mich gerade schon schmunzeln, ja. Martin, war das jetzt die Bewerbungsrede, oder?
So ein bisschen, ne? Aber also, ich will das nochmal betonen, dieses, was du gerade gesagt hast, es ist nicht nur ein Miner anschließen. Nee. Das ist ja genau der Punkt. Es ist einfach nicht nur ein Miner anschließen, weil man mit Mining einfach auch ganz viel falsch machen kann, wenn man keine Ahnung davon hat. Und dieser Erkenntnisgewinn, den ihr jetzt sammelt, der ist einfach unglaublich viel wert.
Also vielleicht zwei Dinge dazu. Also ein ganz wichtiger Punkt ist auch, es gibt ja wirklich extrem tolle Projekte, egal ob mit S9-Minern, das sind ja die ältere Generation, oder mit den neueren, wo man ganz viel in der Community, die Plebs, also finde ich auch wirklich genial, was da alles passiert, was da für Umbauten stattfinden. Das muss es auch geben. Ich finde das wirklich auch toll. Bin da auch sehr auch engagiert in dem Bereich. Das wird aber keinen Industriebetrieb überzeugen können, weil du brauchst, und das ist ja auch wieder unsere Erfahrung, du brauchst einen TÜV, du brauchst CE, du brauchst eine Risikobewertung. Du kannst nicht einfach in irgendeine Firma irgendwas Umgebautes, was nicht mehr ab Werk ist. Und es ist ja de facto alles nicht mehr ab Werk, wenn du an den Minern Ventilatoren wegschraubst oder irgendwo eintauchst. Das muss alles Hand und Fuß haben. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum es bisher vielleicht niemand gab. Die einen liefern dann vielleicht die Tanks, die anderen die Flüssigkeit, der liefert den Miner. Aber die Kunden von morgen wollen sich nicht mit diesen ganzen Themen befassen. Und zu deiner Bewerbungsrede nochmal, ja, das ist so. Wir entwickeln da gerade, weil es so komplex ist, auch eine Checkliste erst einmal für so ein Erstgespräch für Industriebetriebe, wo man dann anhand der Checkliste schon mal ein erstes Gefühl kriegt. Und mein strategischer Kooperationspartner für den Bereich Software und Künstliche Intelligenz, der hat da nochmal ganz andere Möglichkeiten mit komplexeren Rechendingen, wo man gewisse Faktoren eingeben kann und dann kommt auf jeden Fall schon mal eine erste Einschätzung raus. Und es kann und es wird wahrscheinlich sogar der Fall sein und es ist kein schlechtes Ergebnis, dass bei manchen Kontakten rauskommen wird, Mining ist spannend, aber jetzt noch nicht. Vielleicht in 2 Jahren, in 3 Jahren, wenn sich Gegebenheiten ändern. Aber ich weiß es jetzt schon mal, wenn ich strategisch überlege mit erneuerbaren Energien. Also die neue Firma hat eigentlich mehr mit Energie, mit erneuerbarer Energie zu tun als mit Mining. Mining ist nur ein kleiner Teil davon. Eigentlich ist die Beratung viel allumfänglicher Richtung Batteriespeicher, eben Photovoltaik, wo ich eben auch schon durch meine sonstigen Unternehmungen ein großes Netzwerk habe an tollen Firmen, die man auch empfehlen kann. Und das ist halt ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Aber diese Firmen hast du ja dann trotzdem vielleicht dabei zu sagen, hey, Mining ist noch zu früh, aber lass uns doch mal den einen oder anderen Workshop machen. Also das Thema Bitcoin Education, also dazu sagen, wie kann man diese Firmen, egal ob klein oder groß, zumindest mal das ein oder andere näher bringen, sei es, wenn es ums Sparen geht oder Lightning geht. Es gibt so viele Themen oder einfach mal ein Mining-Workshop, dass mal ein paar Leute zumindest mal was wissen. Also es gibt viele tolle Dinge, die ich sozusagen dann mit dieser neuen Firma auch gerne machen will, die nicht unbedingt bedeuten, dass wir hier für viel Geld Miner verkaufen oder irgendwelche Anlagen verkaufen. Also ich denke, da muss man auch viel Grundlagenarbeit nochmal leisten.
Ja. Plus, und ich würde das gerne nochmal herausstellen, Bitcoin ist ein Megatrend und das wird unglaublich viel verändern. Und wir sehen das auch mit unseren Kunden bei Consulting Bitcoin. Es ist halt einfach auch wichtig, so einen Trend bewerten zu können und selbst einfach mal hinzugehen und zu sagen, ist das wichtig? Muss ich mich jetzt damit beschäftigen? Betrifft das heute mein Business? Betrifft das in einem Jahr mein Business? Mhm. Oder habe ich dafür noch 5 Jahre Zeit? Alleine diese Information, alleine diese Risikoabschätzung und Einordnung ist super wichtig. Und wir gehen auch immer mal wieder hin und sagen, okay, wir schauen uns Kunden an, reden mit denen und stellen fest, okay, das Thema ist für euch momentan nicht relevant. In eurer Situation würde ich das jetzt nicht raufbringen, das ist jetzt nicht euer bester Invest für euer Geld. Aber diese Bewertung muss man einfach machen. Also man muss diese Risikoabschätzung machen, man muss gucken, will ich das nicht? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt oder nicht? Und eine informierte Entscheidung treffen. Und ich glaube, wenn ihr allein da schon helfen könnt, informierte Entscheidungen zu treffen, ist es ja ein massiver Mehrwert.
Und schafft auch wiederum Vertrauen. Also ich habe sehr gern Geschäftspartner, die mir auch mal sagen, pass auf, du oder sie, ist egal, das macht keinen Sinn, das machen wir jetzt mal noch nicht. Ja. Oder auch mal zu sagen, nein, wir gehen einen anderen Weg. Das ist mir lieber, als wenn man immer nur sozusagen nach dem Mund redet. Und so ähnlich ist es doch bei diesem Thema hier auch. Das ist ja keine Verkaufsveranstaltung. Und ich habe ja dann auch nichts davon, ob dann dieser Industriebetrieb oder dieser Geschäftsführer, Inhaber von einem Familienunternehmen, ob der dann jetzt mehr oder weniger Bitcoin über Kraken kauft oder nicht. Das ist ja dann nicht mein Thema sozusagen. Das muss jeder für sich entscheiden.
Christian, ich glaube, wir müssen das Thema noch mal in einem halben Jahr tiefer reinschauen. Da werden wir dich noch mal einladen und noch mal mit dir ein Update machen zu diesem Thema. Vor allem, welche Erfolge ihr erzielt habt, welche Unternehmensbenefits ihr bestätigen konntet und so weiter. Das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Bevor wir zum Schluss kommen, wir sind schon wieder über eine Stunde und wir wollen es ja nicht völlig übertreiben heute direkt. Bevor wir aber zum Schluss kommen, es gibt noch so eine Frage, die mir so doch ein bisschen auf der Zunge brennt, die ich gerne noch loswerden würde. Du hast wahrscheinlich noch nicht so viel Erfahrung Erfahrungen in diese Richtung gesammelt, aber mich würde mal so ein bisschen so dein Gefühl und deine Einschätzung dazu auch interessieren. Und zwar, was macht Bitcoin mit den Mitarbeitern? Hast du irgendwas gemerkt bei den bestehenden Mitarbeitern? Hast du irgendwas bei der Qualität der Fachkräfte, die auf dich zukommen oder die sich bewerben, gemerkt? Ich meine, du hast es auch, sind wir heute eigentlich das erste Mal dabei, dass du überhaupt mit dem Namen des Unternehmens ja auch in die Öffentlichkeit trittst. Aber es ist, glaube ich, in der Community weiß schon auch, für welches Unternehmen du das alles umsetzt, beziehungsweise wie das Familienunternehmen auch heißt. Aber hast du irgendwelche Änderungen gemerkt? Hast du irgendwie Vorteile gemerkt? Hast du Nachteile bemerkt? Das würde mich mal interessieren.
Schauen wir mal, was nach dem heutigen Podcast oder Video dann passieren wird. Also wie gesagt, es ist ja jetzt noch gar nicht so lange her, wo die ersten Miner hier angekommen sind, wo wir das Projektteam einberufen haben. Also das ist jetzt alles eine recht dynamische Entwicklung in den letzten 8 Wochen gewesen. Was ich aber definitiv jetzt schon sagen kann, das sehe ich immer wieder, ob es jetzt in Plochingen war, ist ja jetzt wieder, wo ich mich sehr drauf freue, bin ich ja auch vor Ort bei Marc und treffe ganz, ganz viele liebe Menschen wieder, die ich auch im Frühjahr ja dort getroffen habe, oder ob es in Innsbruck war. Also Bitcoiner sind einfach an sich sehr, sehr offen und herzlich und arbeiten alle an der gleichen Idee, an der gleichen Vision, wollen da irgendwie was Gutes tun. Klar, am Ende des Tages ist es bei meinem Startup dann auch so, wenn ich dann hier Mitarbeiter jetzt einstellen würde, ich habe ja heute Nachmittag das erste Bitcoin-Only-Vorstellungsgespräch, da kommt natürlich auch eine Verantwortung dann auf mich zu, zu sagen, okay, egal wie der bezahlt wird, ob Euro, Fiat oder entsprechend dann Bitcoin, dann muss ja irgendwo auch Geld reinkommen. Also das Thema Monetarisierung, da wird immer noch nicht so ganz gern immer drüber geredet im Bitcoin-Space, weil alles immer Open Source sein soll. Das finde ich auch genial, bin da großer Fan von. Aber zu den Mitarbeitern, was ich definitiv mir vorstellen könnte in nächster Zeit, ist dieses Thema Fachkräfte, wo wir uns ja schon schwer tun. Wir sind nicht so bekannt. Wir sind zwar ein Familienunternehmen mit 300 Mitarbeitern, aber natürlich jetzt auch nicht so bekannt, dass jetzt hier die Leute Schlange stehen für uns. Es ist einfach nicht so. Gerade die jungen Leute haben so viele Möglichkeiten, deutschlandweit, international. Und ja, ich sehe schon, dass das durch den Stammtisch, durch den 21-Stammtisch, den wir haben, da habe ich jetzt schon einige Bewerbungen an Leuten, die da gerne teilhaben wollen. Und wie gesagt, ich denke, dass das sicherlich ein großer Vorteil ist, wenn man dann über diese Wege und diese Kanäle dann auch nach neuen Leuten sucht. Aber dass das jetzt in der Gesamtbelegschaft, man darf ja eins nicht vergessen, und da sehe ich immer die Medaille von zwei Seiten, die Bitcoin-Seite und die Seite des Tagesgeschäfts, des normalen Lebens. Viele, viele Leute bei mir haben gerade ganz andere Sorgen und Ängste und Nöte, wenn man sich draußen die Inflation anschaut, die Lebensmittelpreise plus 20%, Gas, Miete, Heizung, alles wird unglaublich viel teurer. Die Leute stehen hier an meiner Tür oder beim Personalleiter mit ganz anderen Themen und Herausforderungen im Leben, als jetzt sich dann da intensiv jetzt mit Bitcoin zu beschäftigen. Und da muss man auch einen großen Respekt dafür haben oder Verständnis auch irgendwo ein Stück weit. Also da kann ich noch nicht so viel berichten. Wer weiß, wie es in einem halben Jahr ist. Ich muss ja jetzt schon fast Dauerkarten verkaufen hier für das Mining Lab, weil da habe ich schon unglaublich viele Anfragen, die das sehen wollen und besichtigen wollen. Und da muss ich mir auch noch mal irgendwie was Gutes überlegen, wie man das überhaupt organisatorisch hinbekommt, sozusagen mit Führungen. Nee, Spaß beiseite. Aber nee, also das sehe ich schon. Also dass plötzlich mal auch wahrgenommen wird, sei es auch, wenn es um Thema Innovation oder Marktdisruption geht, wo dann plötzlich auch Anfragen da sind, wo jetzt sonst wir nie angefragt wurden da für Interviews oder solche Sachen. Also da ist Bitcoin schon sicherlich noch mal ein neueres spannendes Thema, gerade wenn es dann auch um Mining und die Wärmenutzung und dass das ja eigentlich was Positives ist für die erneuerbaren Energien. Wenn das mal im Kopf bei Leuten, egal ob Belegschaft oder Journalisten, wenn das mal anfängt und dann die Vorurteile sich langsam abbauen, das kennt ihr ja, das Thema, wie man dann die Leute am besten begeistern kann von Bitcoin.
Wo sollen sich die Leute denn hinwenden, wenn sie sich wegen Bitcoin bei der Kläger Group bewerben wollen oder wenn sie dich für Vorträge gerne buchen würden für irgendwelche
oder
Tagungen?
Oder eine Führung möchten.
Oder eine Führung vom Mining Lab.
Ja, ich denke mal, also jetzt aktuell, wenn es dann, also wir planen, also die neue Firma, ich kann den Namen oder ich möchte den Namen noch nicht verraten, weil solange er nicht eingetragen ist und so weiter. Aber wir planen ja schon, die neue Webseite auch im Januar dann möglicherweise schon online zu haben. Und dann gibt es bestimmt verschiedenste Möglichkeiten über die neue Webseite. Und bis dahin einfach gerne auf mich zukommen bei den Bekannten. Als Calais kennen mich ja die meisten bei Twitter. Da einfach anschreiben oder Telegram oder einfach mal bei einem Stammtisch in Augsburg vorbeikommen oder der Stammtischgruppe Augsburg sozusagen beitreten. Wir treffen uns alle 4 Wochen. Da bin ich auch fast immer da. Also da sieht man mich dann auch mal live auf ein kaltes Erfrischungsgetränk.
Das ist auch bewusst ein anderer Kanal als sonst. Ne? Also die normalen Medien würden nicht über Twitter vielleicht anfragen, aber dann weißt du, okay, wenn es darüber kommt, dann ist es Bitcoin-Zeug.
An die Unternehmerinnen und Unternehmer, die jetzt hier zuhören und zuschauen, eine E-Mail-Adresse gibt es auch, wo man dich erreichen kann?
Boah, da wirst du mich jetzt relativ kalt, muss ich sagen. Also muss ich noch nachreichen.
Okay, alles klar. Wir verlinken es in den Shownotes.
Genau.
Die Direct Messages sind wahrscheinlich offen.
Also da muss ich, glaube ich, noch eine eigene neu erfinden, sozusagen.
Bitcoin at Kläger Group?
Zum Beispiel, ja, genau. Habe ich gerade auch so spontan drüber nachgedacht.
Ne, ich finde es gut. Bitcoin at Kläger Group und dann kommen da alle Anfragen zu hin.
Ich werde es einrichten. Bitcoin@kläger-group.com.
Sehr schön. Cool. Irgendwelche letzten Ergänzungen von dir?
Von meiner Seite, ja, wie gesagt, es ist eh verrückt, was gerade abläuft. Die ersten Miner im Keller, das Mining Lab, was jetzt auch aufgezogen wird, jetzt dann in Plochingen, freue ich mich auf jeden, der wo man wieder sehen wird. Da bin ich ja auch auf einem kleinen Panel mit eingeladen, wo es eben auch darum geht, wie führt man ein Bitcoin-Unternehmen oder wie gründet man ein Bitcoin-Unternehmen, was ja witzigerweise jetzt beides dann auf mich zutrifft. Sowohl das klassische Unternehmen, wo man Bitcoin integriert, als auch ein Startup, wo man dann natürlich mehr Gas geben kann mit der Bitcoin-Adoption von vornherein und auch mal Dinge testen kann. Und ja, auf das freue ich mich natürlich sehr dann, dass das jetzt auch stattfindet. Genau.
Sehr schön.
Und wir auch.
Dann würde ich sagen,
sehr gespannt.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir hören uns zum Update spätestens. Und genau, ansonsten folgt und bewertet uns auf den klassischen Kanälen und wir freuen uns, euch in Bälde wiederzuhören. Bis dahin.
Bis nächste Woche Dienstag. Ciao.
Ciao, ciao.